Ja, hallo. Bei meiner letzten Predigt vor ein paar Wochen habe ich über Psalm 1 gepredigt. Ein sehr blumiger Psalm mit vielen eingängigen Bildern, zum Beispiel dem Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Heute möchte ich auch über einen Psalm predigen, einen ähnlichen Psalm, was die Lyrik betrifft, auch dieser in blumiger Sprache und mit tollen Bildern. Als ich, wie gesagt, über den Psalm 1 gepredigt habe, da ging es vor allen Dingen um das Bild des Baumes und darum, was das mit uns zu tun hat, wie wir das mit uns vergleichen können und vor allen Dingen auch mit unserem geistlichen Wachstum vergleichen können. Und eine Aussage vor 3 Wochen war, dass Wachstum, geistliches Wachstum, nur in Gemeinschaft geschieht. Geistliches Wachstum ist keine Privatsache, sondern Gott hat sich das so gedacht, dass man nur im Zusammenspiel mit den anderen Christen geistlich wächst. Und das ist auf alle Fälle nicht gerade der leichteste Weg, aber ohne Gemeinschaft gibt es kein geistliches Wachstum, kein sich ausbreitender Segen. Und dann habe ich gesagt, dass ja auch ein Baum in der Gemeinschaft mit anderen, zum Beispiel im Wald, viel besser wachsen kann. Nachher kam jemand auf mich zu und meinte, das könnte man aber auch anders sehen. Die anderen Bäume nehmen dem Baum ja auch Nahrung weg und Schatten geben sie, also das Licht kommt nicht so schön ran. Und es gibt doch auch ganz hervorragende, alleinstehende Bäume, die richtig groß geworden sind. Und ich dachte, es stimmt eigentlich. Nicht so ganz überzeugendes Bild mit diesem Wachstum in Bezug auf die anderen, in Bezug auf Wald oder einzelne Bäume. Es ändert natürlich nichts daran, dass das ein geistliches Gesetz ist, dass geistliches Wachstum nur in der Gemeinschaft möglich ist, aber das Bild ist halt etwas schwach, dachte ich. Und dann hat mir meine Frau von dieser Dokumentation erzählt, die sie da gesehen hat. Und die wir ja auch gerade in einem kleinen Ausschnitt gesehen haben. Und ich war schon überwältigt. Wir haben erst mal gesucht, wo ist diese Dokumentation zu finden. Haben sie dann schlussendlich auch gefunden. Und war sehr überwältigt, wie solch eine Ansammlung von Bäumen, wie solch ein Wald funktioniert. Und wie gerade dort, mitten im Wald, für einen Baum der ideale Platz ist, um zu wachsen. Und das passiert auch noch auf so eine geheimnisvolle Art und Weise. Die Pilze steuern dieses System aus Geben und Nehmen. Was für ein schönes Bild für das geistliche Wachstum. Und vielleicht denkt man, wenn man sich die Gemeinden so anguckt, dass das doch niemals ein Ort sein kann, wo man geistlich wachsen kann. Im Gegenteil. Da wird einem doch die Luft zum Atmen genommen. Da wird man doch erdrückt. Da wird man doch eingeengt. Aber Gottes Wort gilt und auch gegen den äußeren Schein sind die Gemeinden und ist die Gemeinschaft der Christen genau der Platz, wo geistliches Wachstum geschieht. Da wirkt Gott auf geheimnisvolle Art und Weise, nämlich mit Hilfe seines Heiligen Geistes an den Einzelnen. Durch Konflikte, durch Irrung und Wirrung hindurch, aber vor allen Dingen durch die Liebe untereinander und durch Vergebung und Versöhnung. Heute soll es nun darum gehen, wie Gott sich diesen Wachstumsraum, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, wie Gott sich dieses Miteinander, dieses Geben und Nehmen vorstellt. Und dazu heute nun ein weiterer sehr bildreicher Psalm, nämlich Psalm 133. Über diesen Psalm habe ich vor kurz, noch gar nicht allzu langer Zeit, kurz nach Ostern auf unserem ersten Anbetungsabend für Mitarbeiter und auch natürlich für alle anderen, habe ich einen kurzen Impuls gegeben. Und ich dachte, dass dieser Psalm zu schön ist, als dass ich ihn der ganzen Gemeinde vorenthalten könnte. Eins ist mir wichtig. Das, was ich jetzt sage, beziehungsweise was die Aussage des Psalms 133 ist, geht nicht gegen irgendjemand, sondern für etwas, nämlich für die Einheit. Und ich hoffe sehr, dass ihr das von Gott her sehen könnt und nicht so sehr von irgendwelchen anderen Einflüssen oder von meiner Persönlichkeit her. Bitte lasst euch anrühren von dem, was Gott euch jetzt zu sagen hat. Und damit das geschieht, möchte ich einfach noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns anrührst, dass du in unser Leben, in unsere Gemeinde hineinsprichst und dass du ja, den Finger dort in die Wunde legst, wo es sein soll und dass wir das annehmen können und dass du uns einfach auch zeigst, wo wir Liebe üben können, wo wir eins sein können. Amen. Jesus bezeichnet seine Gemeinde als seine Braut. Und Jesus ist monogam. Er hat nur eine Braut, nicht viele Bräute, sondern eine Braut. Für Jesus ist es ein Ärgernis, ein Leid, ein Schmerz, ein Anlass zur Trauer, dass wir oft so uneins sind. Als gesamte Christenheit sind wir uneins. Als Christenheit in Deutschland, als Christenheit zum Beispiel auch in Rechtenbach. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich empfinde es manchmal nicht so ganz große Einheit mit der Kirche zusammen. Oder auch als Christenheit hier in der Gemeinde, untereinander. Und da brauchen wir gar nicht irgendwo hinzuschauen zu irgendwelchen anderen Konfessionen um uns herum. Nein, es geht um Arroganz, um Vorurteile und um Überheblichkeit in unserem eigenen Herzen. Uneinigkeit verhindert ganz real Segen. Wenn ihr wollt, dass wir mehr Ausstrahlung haben als EG und CVJM Rechtenbach, dann lasst uns um mehr Einheit beten. Im Psalm 132, einem Psalm vor unserem Psalm, erzählt David davon, welchen Eifer er hat, das Haus des Herrn zu bauen. Er ruht weder Tag noch Nacht, weil er den Herrn einen Tempel bauen will. Und ein Psalm weiter, in unserem Psalm, steht nun eine notwendige Vorbedingung, dass dieses Haus, was ja auch wir für den Herrn bauen wollen, nämlich das Reich Gottes, dass dieses Haus von der Herrlichkeit des Herrn gefüllt wird. Ich lese Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Dieser Psalm hier ist ein sogenannter Wallfahrtspsalm. Noch genauer, er wird ja auch als Stufenpsalm bezeichnet. Und deshalb, weil man bei der Wallfahrt irgendwann an den Stufen des Tempels ankam und auf den Stufen dieses Tempels wurde dann dieser Psalm gesungen. So eine Art Vorlied, ein Vorklang zum Gottesdienst. Dreimal im Jahr sollten die Israelis alle Brüder, also alle männlichen Juden, nach Jerusalem fahren, reisen, wurden aufgefordert, dort zum Zion zu ziehen. Und dabei haben sie natürlich auch ihre Familien mitgenommen. Zum Beispiel bei Jesus selbst sehen wir, wie er dort hinreiste, mit seiner ganzen Familie, mit seinen Eltern nach Jerusalem zog. Dreimal im Jahr sollte das passieren, nämlich am Passa, am Pfingsten und am Laubhüttenfest. Wenn also die gesamte alttestamentliche Gemeinde zusammenkam, um anzubeten, denn das war das Kern dieser Wallfahrtsfeste, dann sangen sie dieses Lied und erinnerten sich daran, dass Gott die Einheit will und dass Gott daran, an diese Einheit, seinen Segen geknüpft hat. Anbetung in Eintracht, Anbetung in Einheit. Ihr Lieben, hier in diesem Wallfahrtspsalm stehen sehr interessante Sachen, wie ich finde. Zuerst einmal steht hier, siehe, siehe, wie fein und wie lieblich ist's. Und siehe heißt in der Bibel immer Achtung. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wenn in der Bibel siehe steht, dann sollten wir ganz genau hinschauen, dann sollten wir ganz genau hinhören. Und dann steht hier, seht, wie fein und wie lieblich ist es. Nicht nur interessant, wenn die Christen sich mal einig sind, nein, fein und lieblich. Das heißt, es berührt Gottes Herz. Gott freut sich riesig daran, wenn Christen in Einheit zusammenwohnen. Das Wort fein, wie fein es ist, kann man auch übersetzen mit bereit, mit öffnend oder die gute Nachricht übersetzt es mit wohltuend, wie wohltuend ist es. Und dieses Wort lieblich kann man auch übersetzen mit wie gut duftet es, wenn Christen zusammen sind. Wir waren eben gerade noch vorher im Gebetsraum, haben dort gebetet und da wurde die Luft immer weniger, da hat es nicht so gut geduftet. Aber hier wird beschrieben, dass dieses Zusammensein ein guter Duft ist, ein Wohlgeruch. Im Neuen Testament wird es auch so bezeichnet, ein Wohlgeruch Christi, der nach außen geht. Und dann steht hier, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und wohnen, das ist nicht nur so was mal Punktuelles, zum Beispiel eins sein zum Passafest, wo man dieses Lied gesungen hat, sondern dauerhaft gemeinsam Leben teilen in der Einheit und in der Liebe untereinander. Dauerhaft Geduld üben, in Ausdauer, dauerhaft den anderen tragen und auch ertragen. Die christliche Gemeinde ist der Ort, wo wir einander tragen und ertragen sollen. Das ist sogar das Gesetz Christi, wie es in Galater 6, Vers 2 steht, tragen und ertragen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieses Beieinander wohnen, diese dauerhafte und nachhaltige Einheit, das ist der ideale Nährboden für geistliches Wachstum. Und dann kommt hier in unserem Psalm der Bart und die Kleider Aarons vor. Wer war denn Aaron? Aaron war Moses Bruder und er war der erste der Priester. Das heißt, hier geht es um die priesterliche Funktion des Volkes Gottes, in Anbetung vor Gott zu stehen. Priester heißt auch im Lateinischen übersetzt Pontifex und hat was mit Brücken zu tun, Brückenbauer zu sein, eine priesterliche Funktion zu haben, dass diese Anbetung geschehen kann, dass die Verbindung hergestellt wird zwischen Gott und denen, die ihn anbeten wollen. Und David schreibt im Auftrag Gottes, dass es schwierig ist, wenn du einerseits mit deinem Bruder oder deiner Schwester in Anbetung vor Gott stehst und andererseits etwas gegen ihn hast, überheblich bist, uneins bist. Und dann steht hier, dass Öl herabfließt und hier ist das Salböl gemeint. Und zwar fließt es vom Haupt herab, vom Haupte Aarons. Und hier sind wir natürlich, oder ich war zumindest schnell versucht, da neutestamentlich Jesus einzusetzen als dem Haupt, Christus das Haupt, Christus der Gesalbte des Herrn. Ist hier natürlich aber erstmal nicht gemeint. Aber auf den zweiten Blick und mit ein bisschen interessanten Hintergrundwissen vielleicht doch. Denn das Rezept für das Salböl, das war nur ganz speziellen Priestern anvertraut. Also es gab sozusagen einen Priester, der dieses Rezept gehütet hat wie sein Augapfel und der dieses Salböl dann auch angerichtet hat. Und irgendwann in der babylonischen Gefangenschaft ist dieses Rezept verloren gegangen und seitdem wurde nicht mehr gesalbt, wurde kein hoher Priester mehr gesalbt. Und die orthodoxen Juden sagen, das wird erst wieder dann geschehen, wenn der Messias kommt. Wenn er sozusagen dann das Rezept für dieses Öl mitbringt. Und der Messias kam und das Öl ist wieder da. Die Möglichkeit zur Liebe, zur Einheit ist wieder gegeben. Er das Haupt, wir die Glieder in Einheit zusammen. Und deshalb sagt Gott hier, wo diese Einheit, diese Eintracht ist, da ist es wie dieses wohlriechende Öl, das auf den Kopf, auf die Haare, auf den Bart und dann auf die Kleider herabtropft. Und damit das geschieht, muss richtig viel Öl auf den Aaron ausgeschüttet werden. Reichlich Öl, geradezu verschwenderisch viel Öl. Liebe ist verschwenderisch, sonst ist sie keine Liebe. Sonst ist sie zumindest keine Liebe, wie David sie hier beschreibt. Einheit ist von verschwenderischer Liebe geprägt. Und dann geht es weiter. Das nächste Bild. Wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Leute, gibt es irgendjemand von euch, der Sehnsucht hat, dass der Tau des Segens hier in Rechtenbach oder in den Orten, wo ihr wohnt, herabfällt, wie der Tau vom Gebirge Hermon auf die Berge Zions? Habt ihr diese Sehnsucht? Habt ihr Sehnsucht danach, dass Rechtenbach gesegnet wird? Dass Leben in Ewigkeit in Rechtenbach um sich greift? Und Tau in Israel, das ist tatsächlich eine sehr feuchte Angelegenheit. Ich habe es erlebt in Israel, in Jerusalem, auf den Zion sozusagen, wo dieser Tau hinkommen soll. Wir waren auf dem Dach eines Hostels in der Nähe des David-Tores und da hat man einen super Ausblick gehabt und wir haben gesagt, dann wollen wir den auch haben, wenn wir morgens aufwachen und haben uns dann der größte Teil der Gruppe, mit der wir da unterwegs waren, dort auf dieses Dach, auf diesen fast Aussichtspunkt in Jerusalem gelegt und dort geschlafen. Super Ausblick auf die Al-Aqsa-Moschee und auf den Felsendom. Und deswegen waren wir schon gespannt, wie es dann am Morgen sein wird, wenn wir diesen Ausblick haben. Und wir lagen wirklich tatsächlich morgens alle fast in einer Pfütze. So viel Tau kam da. Es hatte keinen Tropfen geregnet die Nacht. Und wir hatten natürlich unsere Schlafsäcke, zumindest die, die im Schlafsack geschlafen haben, und dadurch waren wir selbst jetzt nicht nass, aber um uns herum war ganz viel Feuchtigkeit, viel Segen. Wenn der Tau vom Hermon auf den Zion herabfällt, dann ist das richtig viel Segen. Haben wir Sehnsucht danach, dass dieser Segen, richtig viel Segen, auf unsere Umgebung herabfällt? Wollen wir das? Ich habe vor kurzem auf so einer Internetseite einen Leiterblog für christliche Leiter gelesen, dass zum Beispiel auch Bill Heibels und auch andere sagen, dass wir in einer Zeit leben, die relativ, gerade in der westlichen Welt, relativ missionsarm ist, wo wir irgendwo nicht so die Christenheit, nicht so die Begeisterung verspürt, tatsächlich diesen Segen weitergeben zu wollen. Und dass die Christenheit darunter leidet. Haben wir dieses Bedürfnis, haben wir diese Begeisterung für Jesus? Der Hermon ist die Wasserquelle Israels überhaupt. Das Gebirge Hermon, der Berg Hermon im Norden, 2814 Meter hoch, drei Gipfel, die oft schneebedeckt sind und von dort kommt das Wasser. Am Hermon entspringen die drei Quellflüsse des Jordans. Und durch den Wind, ich habe es eben ja schon beschrieben, wird der Tau zu den Bergen Zions getrieben und sorgt dort für Feuchtigkeit im ganzen Land. Und zwar viel Feuchtigkeit, viel Tau. Und deshalb noch einmal die Frage, habt ihr Sehnsucht nach viel Segen für Rechtenbach? Sehr gut. Und der Tau fällt nicht zufällig irgendwo. Der Segen ist verheißen. Denn dort verheißt der Herr den Segen. Oder man kann auch übersetzen, befiehlt der Herr den Segen. Er befiehlt ihn. Das heißt, da ist ein Plan dahinter. Gott sagt, ich habe den Befehl erteilt, ich habe den Beschluss gefasst, wo das hier passiert, nämlich diese Einheit, da sende ich meinen Segen. Denn ich, der Herr, liebe das. Ich will das. Deshalb betet auch Jesus in seinem letzten und wahrscheinlich wichtigsten Gebet, in seinem Vermächtnisgebet sozusagen, genau dafür, um die Einheit. Dieses letzte Gebet ist übrigens das hohe priesterliche Gebet. Und damit schließt sich der Kreis zu Aaron, dem hohen Priester. Vater, mach sie eins, damit die Welt mich erkennt, damit Segen fließen kann. Ich glaube, wir können überhaupt nicht erahnen, welchen Segen wir verpassen, weil wir nicht in Einheit leben, weil wir nicht in Einheit beten, weil wir nicht in Einheit anbeten, weil wir nicht eins sind vor Gott. Wenn Gott Segen dahin befiehlt, zuteilt, wo diese Eintracht ist, dann ist der Umkehrschluss, dass wir natürlich Segen verpassen, wo diese Einheit nicht vorhanden ist. Wie viel Not oder auch Unsegen ist in die Gemeinde Gottes gekommen, weil diese Einheit nicht gelebt wird? Und wenn das nicht geschieht, dann ist das missionarische Zeugnis wirkungslos. Und es gibt in einer Gemeinde kein Wachstum, wenn da keine Einheit ist. Woran liegt das? Woran liegt das, dass diese Einheit immer wieder zerstört wird? Oft an unserem eigenen Willen, genauer an unserer eigenen Ehrsucht, an unserem Stolz, weil ich mich nicht einordnen kann oder nicht einordnen will, weil ich meine Ehre suche. Jede Gemeinde, und sei sie noch so biblisch verwurzelt, ist eine Gemeinschaft von immer wieder schuldig werdenden Menschen. Und es ist ganz einfach, aneinander Anstoß zu nehmen und zu sagen, das mache ich nicht mehr mit. Viel schwerer, aber auch gesegneter ist es, wenn wir beieinander bleiben, wenn wir uns weiter lieben, wenn wir uns versöhnen. Heiko Krimmer, ein Pastor, ich glaube, der lebt schon nicht mehr, hat gesagt, der Heilige Geist ist immer ein Geist der Eintracht. Der Satan ist immer ein Geist der Zwietracht. Deswegen wird er auch Diabolos genannt, der Durcheinanderbringer, der Auseinanderbringer. Der Heilige Geist aber will die Einheit. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, diese Liebe in uns zu wirken. In Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt die Frage, wodurch wird das Volk Gottes eins? Wodurch kommen wir denn zusammen? Charles Finney, ein amerikanischer Erweckungsprediger, hat dazu gesagt, in der Regel gibt es nichts, was so sehr die Herzen der Menschen zueinander zementiert, als wenn sie miteinander beten. Sie lieben sich nirgends so sehr, als wenn sie Zeuge davon werden, wie einer und ein anderer vor Gott sein Herz ausschüttet. Und deshalb finde ich es gut und richtig, dass wir jeden Sonntag zusammenkommen, um Gott anzubeten. Aber das ist nicht genug. Es muss mehr sein in der Anbetung. Wir wollen ja auch diese Anbetungsabende etablieren. Der nächste ist schon bald, am 21.8., nicht verpassen. Wir wollen gemeinsam beten und gemeinsam anbeten. Deswegen auch herzliche Einladung zu vielen Gebetsgemeinschaften, zum Beispiel auch zum Gebet für Familien, jetzt am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Gebetsraum nebenan. Wenn wir in Einheit beten, dann klinken wir uns ein in das eine große, mächtige Gebet, des einen großen, mächtigen Fürbitter, in dieses hohe priesterliche Gebet. Es geht absolut nicht, und das will ich hier auch betonen, nicht um das Überspringen von Unterschieden und unterschiedlichen Meinungen und vielleicht auch unterschiedlichen Richtungen. Und es geht auch nicht darum, dass man sich nicht auch mal kräftig streiten kann, zum Beispiel darüber streiten kann, was gerade dran ist in der Gemeinde oder darüber hinaus. Es geht auch nicht um eine Gleichmacherei. Einheit geschieht in der Vielfalt, in der Buntheit unserer Gemeinde. Und wenn sie dort geschieht, dann ist es eine viel aussagekräftigere Einheit als eine Einheit, wo eh alle gleich denken und glauben. Nein, es geht um Einheit trotz unterschiedlicher Meinung. Es geht um Einheit trotz unterschiedlicher Ansichten, trotz unterschiedlicher Schwerpunkte, trotzdem ich manches anders sehe und anders machen würde. Einfach gesagt und auf den Punkt gebracht, es geht einfach nur um Liebe. Und Liebe heißt, du bist ganz schön anders als ich und dadurch auch echt schwierig, aber ich liebe dich. Und wenn wir das uns so angucken, dann weiß ich auch nicht so ganz genau, wie das gehen soll mit der Liebe. Das ist ja diese geheimnisvolle Liebe. Oder in diesem Bild gesprochen, dieser Pilz, der das System der Bäume vernetzt und zusammenhält. Dieses Geschenk des Heiligen Geistes, das ich in Anspruch nehmen kann. Indem ich den Heiligen Geist immer wieder einlade, mich durch und durch mit dieser Liebe zu erfüllen. Und das genau ist dann auch geistliches Wachstum, dass ich immer mehr überfließe von dieser Liebe. Wir müssen diese Liebe, diese Einheit nicht machen. Die Einheit ist uns vorgegeben, sie ist uns zur Verfügung gestellt. Wir müssen aber das zur Verfügung Gestellte einsetzen. Und deshalb lass uns doch einfach mal anfangen, den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns Liebe schenkt. Und lass uns anfangen, diese vorgegebene Liebe in Anspruch zu nehmen. Lass uns anfangen, uns zu lieben. Lass uns anfangen, aufeinander zuzugehen. Lass uns anfangen, miteinander zu reden. Lass uns anfangen, darum zu ringen, sich zu lieben. Lasst uns anfangen, sich gegenseitig zu vergeben und sich gegenseitig oder mit dem anderen zu versöhnen. Das wäre mein guter Anfang in Richtung Einheit, in Richtung Liebe untereinander. Das wäre mal was Aufbauendes oder Neudeutsch was Konstruktives. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr, ja, du hast Segen verheißen, du hast Segen geknüpft daran, dass wir eins sind, dass wir als Gemeinde Jesu an dieser von dir kommenden Liebe erkannt werden, dass wir Ausstrahlung haben. Und Herr, ich wünsche mir das so, dass in Rechtenbach dieser Segen wirklich wie Tau vom Berge Hermon herabtropft und die Menschen erfasst und die Menschen sich dazu stellen müssen. Ja, aber du gibst diesen Segen nicht automatisch. Du hast dich da festgelegt. Du willst, dass wir eins sind, damit dieser Segen fließen kann. Und deswegen möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder den Mut schenkst, den Willen schenkst, dass wir eins werden, dass wir uns lieben. Du hast diese Liebe vorbereitet. Du willst sie durch deinen Heiligen Geist in unser Herz gießen. Tu es, Herr. Tu es, damit wir eins sind vor dir. Hilf uns, dass wir natürlich auch ordentlich streiten, da wo wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir natürlich auch uns aneinander reiben, aber dann immer wieder auch zusammenkommen und immer wieder auch den anderen mit deinen Augen, mit den Augen der Liebe sehen. Und dass wir es als hohes Gut erachten, für diese Einheit zu kämpfen. Bitte hilf uns dabei, jedem auf seinem Gebiet, jedem da, wo es ihm schwerfällt. Und nimm das, was uns auseinanderbringen will, wo der Teufel, wo der Diabolos, der Durcheinander, Auseinanderbringer uns im Griff hat, nimm das weg. Führ uns zur Buße. Führ uns dahin, dass wir das ablegen vor dir, damit der Tau vom Berge Hermon kommen kann auf Zion und auf Rechtenbach. Amen.